Verwaltung Digital Insights. Herzlich willkommen beim Vitaco Podcast. Mein Name ist Lars Hoppmann, Geschäftsführer und Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister. Vitaco bringt mit diesem Podcast Menschen ans Mikrofon, die Verwaltung und Digitalisierung wirklich verstehen und vor allem, die etwas bewegen wollen. Heute mit dabei ist Dr. Johann Bietzer. Johann Bietzer ist Jurist, war stellvertretender Datenschutzbeauftragter in Schleswig-Holstein, ist seit 2008 im Vorstand von Dataport und seit 2011 dessen Vorstandsvorsitzender. Johann Bietzer gehört zu den profiliertesten Stimmen, wenn es um digitale Souveränität und nachhaltige Digitalisierung in der Verwaltung geht. Seit 2011 ist er auch im Vorstand von Vitaco aktiv und dort immer ein impulsgebender Vorreiter für die Themen unserer Branche. Lieber Johann, herzlich willkommen.
Ja, danke Lars, ich freue mich auf unser Gespräch.
Johann, erzähl doch mal unseren Zuhörenden bitte erstmal kurz etwas über die Dataport.
Dataport ist eine rechtsfähige Organisation, ja, wir sind Anstalt des öffentlichen Rechts. Das ist nochmal ganz wichtig, weil uns das eine gewisse Beinfreiheit auch gibt. Wir haben 6 Träger Länder und einen kommunalen Träger. Der kommunale Träger kommt aus Schleswig-Holstein. Natürlich ist die kommunale Ebene mit Bremen und mit Hamburg, den beiden Stadtstaaten, auch bei uns präsent. Wir haben knapp 6.000 Mitarbeitende. Wir machen einen Umsatz von irgendwo 1,5 Milliarden Euro 2025. Wir sind also schon einer der großen IT-Dienstleister. Und das Besondere ist genau diese Mehrländer-Konstellation, die eben auch zu einer verstärkten Kooperationskultur innerhalb des öffentlichen Sektors auch führt. Wir sind wie so viele Inhouse-Dienstleister, machen wir alles. Ja, also wir sind Full-Service-Provider. Allerdings immer verbunden mit einer Strategie der Fertigungstiefe. Also 2 Drittel unseres Umsatzes kaufen wir ein. Das sage ich immer in der Auseinandersetzung mit privater IT-Wirtschaft. Ey Leute, entspannt euch mal. Die öffentlichen IT-Dienstleister sind eure größten Auftraggeber. Wir sichern euch sozusagen. Wir sind die Brücke zu euch. Wir sichern euch da ganz viel Geschäft auch. Und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, dass wir über mehrere Jahre hinweg alle unsere mittlerweile gut 1000 Fachverfahren in 2 baugleichen, also georedundanten BSI-zertifizierten, vollzertifizierten Rechenzentren betreiben. Das war ein längerer Konsolidierungsprozess. Wir verstehen also auch vor dem Hintergrund und auch vor dem Hintergrund der geopolitischen Herausforderungen wirklich als ein IT-Dienstleister der digitalen Souveränität.
Ja, ihr als Dataport seid schon wieder etwas Besonderes. Das ist natürlich einmal diese Länder-Kommunal-Kombination vor allem und natürlich auch die Größe, die ihr habt und die Schlagkraft, die ihr daraus entwickelt. An dieser Stelle aber auch erstmal an alle Zuhörer und an das Publikum da draußen. Herzlich willkommen meinerseits zur 2. Folge des Vitaco-Podcast und vor allem wünsche ich euch ein gutes neues Jahr 2026. Wie jedes Mal starten wir auch diese Folge mit einem Klickmoment, den ich mit meinen Gästen hatte. Mein Klickmoment mit dir, Johann, war im April 2018 auf einer Vitaco-Mitgliederversammlung. Da war ich ja noch relativ frisch in dem Vitaco-Umfeld auch unterwegs. Da haben wir mal angefangen zu diskutieren über die Zukunft der kommunalen IT-Dienstleister, Geschäftsmodelle, Betriebsmodelle und so weiter und so fort. Da hast du einen Satz gesagt, und zwar: Auch wir als Dataport schaffen es nicht alleine.
Genau.
Und da habe ich so gedacht, das hat mir die Augen geöffnet, dass wir halt noch mehr zusammenarbeiten müssen, bündeln müssen, kooperieren müssen, fusionieren müssen, mal die ganze Bandbreite der Möglichkeiten mal aufgezeigt und wirklich zwar auf allen föderalen Ebenen. Und wie du ja weißt, war ich da relativ kurze Zeit erst in der Geschäftsleitung, habe danach ja dann auch stellvertretender Geschäftsleiter, dann Geschäftsleiter. Und das war für mich immer so eine Motivation, so ein Wegweiser auch, einfach nur mal neu zu denken, weg von diesem Protektionismus, den durchaus in unserer Branche durchaus mal bestand, hin zu einer Vergemeinschaftung. Deswegen, das war mein Klickmoment mit dir. Den kennst du nicht, glaube ich.
Nee. Schöne Geschichte. Aber ich weiß, dass ich das gesagt habe. Und das weiß auch, dass ich es gemeint habe.
Ja, genau. Du meinst das ja vorhin immer noch so. Das ist ja das Gute dabei. Genau. So, bevor wir jetzt mal so thematisch eintauchen, habe ich eine Frage an dich, die ich in jedem Podcast so am Anfang stelle. Wenn du jetzt so an die digitale Verwaltung denkst und jetzt einfach nur ganz spontan und flexibel antworten, was ist eigentlich so das Bild, das dir zum jetzigen Zustand unserer digitalen Verwaltung so in den Sinn oder in den Kopf kommt?
Aber ich würde sagen, wir sind in einem Mittelfeld. Ja, wenn man jetzt 400 Meter Lauf, ja. Wir wären jetzt so bei 200 Meter, würde ich jetzt mal sagen, bei 200 Meter. Das verblüfft, wenn ich sage, wir sind so in einem Mittelzustand, weil wir ja selber das politische Umfeld um uns herum eher als irritierend und ja, wo geht es jetzt eigentlich lang, empfinden. Ich sage das bewusst Mittelfeld deswegen, weil wir seit den 70er Jahren sozusagen von der rein aktenbasierten Verwaltung ja schon auch viele Erfolge erreicht haben, einer Algorithmisierung von Verwaltung. Ja, mein Standardbeispiel ist, meine Standardbeispiele sind, kein Steuerbeamter rechnet heute noch die Steuer, die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer mit dem Rechenschieber aus oder mit dem Taschenrechner aus. Die Sozialhilfe wird natürlich algorithmisch ausgerechnet und auch die Löhne und Gehälter werden von softwaregesteuerten Algorithmen ausgezahlt. Da findet kaum noch irgendwas Händisches statt, also diesem nochmal Vier-Augen-Prinzip an ganz bestimmten Stellen bei Auszahlungsvorgängen. Aber sonst ist auch, selbst das nimmt mittlerweile ab. Also wir haben da schon auch einen hohen Stand erreicht. Wir haben auch noch nicht, also vollständig, aber wir haben einen hohen Stand auch erreicht, wenn es um E-Akte geht. Also das sozusagen auch um Workflows, um Workflow-gesteuertes Arbeiten, das haben wir auch erreicht. Was wir aber nicht erreicht haben, was wir noch vor der Brust haben, was wir noch leisten müssen, ist eine völlig andere Konfiguration und Verschneidung von Verwaltungsleistung, von IT-unterstützter Verwaltungsleistung. Und da haben wir den ersten großen Schritt geschafft mit der Onlineisierung, also mit der Bereitstellung von Online-Diensten, weil da haben wir als Dienstleister zusammen mit der Privatwirtschaft das erste Mal so wirklich in den Blick genommen, dass wir nicht Software für Sachbearbeiter in der Behörde erstellen, sondern dass wir die Software, die Dienste zur Verfügung stellen für die Nutzerinnen und Nutzer, also Bürger und Bürgerinnen und Unternehmen, die in Anspruch nehmen. Das ist eine nicht zu unterschätzende Umwertung in der Orientierung auf, für wen machen wir das eigentlich, ja? Also auch sozusagen eine Trennung zwischen der Auftraggeber beauftragt an uns, etwas zu bauen, was dann aber für Nutzerinnen und Nutzer draußen, also Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen wichtig ist und von denen in Anspruch genommen werden muss. Was uns jetzt noch fehlt als nächster großer Schritt ist, dass wir dieses, ja, das ist übertrieben, aber Chaos ist ja diese Unordnung, die wir haben mit den zahllosen, in unterschiedlichen Konfigurationen, in unterschiedlichen Umgebungen befindlichen Backend-Verfahren zu den Online-Diensten, dass wir das modernisiert bekommen und dass wir aus einem Cloud-Betrieb, aber Cloud-Betrieb aus dem öffentlichen Sektor heraus, die Dienste eben möglichst gleichförmig auch anbieten und zur Verfügung stellen. Ja, also Verwaltung as a Service oder Ende zu Ende, sagen Sie im IT-Planungsrat. Da reden Sie mal von Ende zu Ende. Und der Begriff ist ja auch gut. Und dann wird sozusagen die Funktion des Sachbearbeiters ist dann Beratung, die Funktion des Sachbearbeiters ist Widersprüche zu bearbeiten, die Funktion des Sachbearbeiters ist dann die Papieranträge, die es immer noch geben wird, weil wir eine digital gespaltene Gesellschaft haben, also immer noch Leute haben, die das analog gerne hätten, sowas eben auch zu bearbeiten und zu betreuen. Aber wir werden jedenfalls durch mehr Automatisierung gut gerüstet sein für die demografische Herausforderung. Und das, was man dabei unterschätzt, ja, was wirklich unterschätzt wird auf unserer Seite, also auf der Seite der IT-Dienstleister, aber auch der Öffentlichkeit und auch der Politik, ist, dass nur etwas, weil wir es technisch bereitstellen können, es noch lange nicht deswegen bereitgestellt werden kann. Wir brauchen eben auch Veränderungen auf der Organisations- und der prozessualen und damit rechtlichen Ebene. Und ich habe mir das mal angeguckt bei dem Elfe-Dienst, also Elterngeld aus Bremen, wo wir auch daran beteiligt waren. Da ist das Verhältnis von Entwicklungsdauer, Bereitstellung des technischen Service, ja, im Verhältnis zu der Zeit, die man braucht, die gesetzlichen Rahmenbedingungen herzustellen, 1 zu 2,5. Ja. Und meine Schlussfolgerung daraus ist, wir müssen uns, wenn wir digitale Transformation machen, uns viel mehr um diese 1, um die 2,5 auch kümmern. Also du musst die entsprechenden Organisationsveränderungen, die Prozessveränderungen, die Rechtsveränderungen musst du auch nach vorne bringen. Sonst kommst du nie dazu, deine Geschwindigkeit wirklich auf die Straße zu bringen.
Ja, da sind wir jetzt schon voll im Thema drin. Das wäre nämlich so meine nächste Frage gewesen. Haben wir denn eigentlich, wenn man jetzt mal die gesamtstaatliche IT sich anguckt, also ich rede mal vom Bund, von Land, auch von der kommunalen IT, haben wir dann eigentlich wirklich ein Technikproblem oder ist es eher ein prozessuales oder organisatorisches Problem? Ich meine, du hast die Antwort ja eben schon fast gegeben
Ja,
darauf.
also steil jetzt formuliert haben wir jetzt kein Technikproblem. Ein bisschen pragmatischer und ehrlicher geantwortet haben wir natürlich immer auch technologische Herausforderungen. Also ich beschreibe mal eine Sache, ich benenne mal eine, die wir natürlich trotzdem haben. Mittlerweile gibt es ja im Unterschied zuvor noch vor ein paar Jahren eine ganze Reihe von Anbietern, die uns Cloud-Technologien auch zur Verfügung stellen, sodass wir das selber in unseren Rechenzentren verbauen können. Das reicht von Open-Source-Plattformen, also von CloudStack zum Beispiel. Auch Google, ja, kommt mit einer, bietet mittlerweile das an, auch als Open Source. Aber es gibt auch proprietäre Hersteller, die uns in die Lage versetzen, Cloud-Technologien bei uns zu verbauen. Aber die große Lücke, die große, große Lücke ist, wir brauchen eben auch Software, die wir im Cloud-Betrieb auch betreiben können. Also die containerisiert läuft, die mandantenfähig ist, die webfähig ist, die also im wahrsten Sinne des Wortes wirklich skalierungsfähig ist, damit man dann ein Bundesgesetz, ja, ich nehme jetzt mal Wohngeld als Beispiel oder Kindergeld oder Elterngeld und solche Dinge, damit man sie wirklich von mir aus auch aus mehreren Betrieben heraus, aber jedenfalls in gleichartiger Weise auch an Bürgerinnen und Bürger dann eben auch anbieten kann. Also da haben wir eine kleine technologische Herausforderung. Das ist auch nicht so unterschätzt. Eigentlich ist es eine Investitionsvoraussetzung, ja? Kein wirklich technisches
Ja,
Problem.
genau.
Wir brauchen das Kapital, um das eben auch machen zu können. Und ansonsten hast du recht, sonst ist das andere ist ganz viel Organisation, prozessual, der Föderalismus muss sich zusammenraufen und neue Formen der Zusammenarbeit finden.
Ja. Ich komme mal ganz kurz auch dann auf die technischen Herausforderungen zurück, weil das ist etwas, was ich auch schon seit Jahren dann auch sage. Wenn wir uns mal wirklich, ich sage jetzt gar nicht mal nur die Fachverfahren, sondern alles, was auch Online-Services so drumherum ist. Was ist da wirklich schon Cloud-Native in unserem Umfeld? Das ist ja genau das, was du angesprochen hast. Und wenn ich mir da anschaue, was auch die Privatwirtschaft machen muss, die privaten Fachverfahrenshersteller, aber auch wir Öffentlich-Rechtlichen machen müssen, da ist ja ein riesen Investitionswall, der vor uns hergeschoben wird. Ich nenne es auch mal eine technische Schuld, die sich irgendwo aufgebaut hat. Und die muss auch natürlich dann auch beseitigt werden. Deswegen, aus meiner Sicht ganz persönlich, natürlich ist Cloud gut und sinnvoll. Ich kann schnell mal Dinge auslagern. Das heißt aber nicht, dass die Anwendung, Verfahren schon wirklich cloud-native darauf laufen und auch dementsprechend auch gut damit administriert und umgegangen werden kann. Bin ich voll deiner Meinung.
Also wir schätzen bei uns, das war jetzt eine interessante Debatte, die man jetzt innerhalb von GAF Digital, Vitaco, ja, also ALD, also der Arbeitsgemeinschaft der Landesdienstleister, eigentlich mal führen müsste oder sollte. Wir haben bei uns cloudifizieren unser eigenes Rechenzentrum und wir haben ein Cloud-Transformationsprojekt, was unglaublich wichtig ist, weil wir unsere ja vielfach noch konventionell denkenden Produktmanager mit den konventionellen Produkten oder Legacy-Verfahren, weil wir die natürlich auch unterstützen müssen in den neuen Betriebsprozessen und in die neue Welt überführen müssen. Deswegen dieses Transformationsprojekt. Und in dieser gebündelten Kompetenz, da gibt es so eine Abschätzung von, dass wir immerhin mittlerweile knapp 20% cloudfähige Verfahren haben. Das ist allerdings noch nicht differenziert nach großen und kleinen. Ja, und mit groß und klein meine ich jetzt viele Nutzer, weniger Nutzer. Also kleine Verfahren sind dann häufiger eher cloudifiziert als große. Mächtige, die von vielen Sachbearbeitern genutzt werden oder die große Gruppen an Nutzerinnen und Nutzer, Bürgerinnen und Bürger eben auch ansprechen sollen. Also kann man sagen, immerhin, also vor ein paar Jahren war die Schätzung noch eher so um die 10%, knapp über 10%. Es hat sich da schon was getan, es tut sich was. Jetzt kann das natürlich auch daran liegen, dass wir nach meiner Einschätzung, was sozusagen Cloud-Betrieb im öffentlichen Sektor angeht, schon einer derjenigen sind, die weit vorne sind. Dass wir jetzt die Nachfrage auch anziehen, also immer mehr Softwarehersteller, die ihre Software modernisieren, dann auch uns ansprechen. Deswegen kann das Bild natürlich auch schräg sein. Ja, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob diese 20% jetzt so einfach verallgemeinert werden können. Viel wichtiger ist aber, dass die Zahl ansteigt. Und der zweite Punkt, den du ja auch, wo wir uns ja offensichtlich einig sind, was du auch so einschätzt, ist, dass die Zahl noch viel zu gering ist, um von einer wirklich erfolgreichen Cloudifizierung zu sprechen und gemessen an dem Bohai, der um dieses Cloud-Thema gemacht hat, wird, meine Güte, Leute,
Ja,
hi.
oftmals ist es aktuell eine Verlagerung der Betriebsstätte und
Genau.
nicht großartig was anderes. Das ist schon
Genau.
so.
Ja, dem stimme ich zu. Da hast du
Ja.
völlig recht. Ja, das
Würde
ist.
ich Technik jetzt mal so ein bisschen an die Seite kippen, sondern natürlich jetzt auch mal auf Organisation eingehen. Und da sage ich mal so gesamtstaatlich, interföderal. Wir haben ja Gremien in der Bund, Länder, Kommunal, Koordination, wie den IT-Planungsrat, wie die FITCO. Wir haben jetzt dazu gekriegt noch die DMK, die Digitalministerkonferenz. Also ich glaube, mein Eindruck ist ja, es gibt gute Ideen, gutes Denken, es gibt auch ein Wollen. Bloß kriegen wir, so wie wir jetzt aufgestellt sind, viel umgesetzt. Wie siehst du das?
Ja, wir sind jetzt seit der Regierungsbildung im Bund in so einer Mischung aus Erwartung und kurz vor Enttäuschung. Ja, das ist so, jetzt changiert nach Tagesform oder nach aktuellen Meldung, changiert das immer so ein bisschen hin und her. Ja. Mhm. Das einzuordnen ist gar nicht so einfach, weil es auch ein bisschen spekulativ ist. Ich habe schon den Eindruck, dass der Bund sich sehr gut überlegt, ob er wirklich föderale Projekte machen will. Ja, das, also woraus leite ich das ab? Das leite ich daraus ab, dass man so richtig wirklich starke Bekenntnisse von wir setzen hier auf föderale IT-Kooperation, FITCO heißt übrigens nichts anderes, ja, wir setzen auf föderale IT-Kooperation, kriegt man nicht zu hören, sondern man kriegt dann von der Führungsmannschaft des Digitalministeriums zu hören, wir machen oder wir können dann nutzen. Und ob jetzt wir der Bund ist oder all die anderen, ist nicht so richtig klar. Auf alle Fälle klärt sich jetzt schon, dass die Länder, jetzt DMK, IT-Planungsrat weiß ja gerade, dass die Länder schon so merken, dass sie damit offenbar nicht gemeint sind. Mhm. Denn es fehlt ihnen die Konkretisierungsebene zu dem Wir und es fehlt ihnen auch die Vergemeinschaftung jetzt im Sinne von wir, Bund und Länder, erarbeiten jetzt gemeinsam. Und da war man in den letzten Jahren schon deutlich weiter. Ich erinnere nur an den Strategieprozess, den der IT-Planungsrat sich gegönnt hat. Also haben sie richtig viel Zeit reingesteckt, auch Staatssekretärsebene. Also richtig, richtig ambitioniert und auch anspruchsvoll, ja, dass sich die 16 Länder mit dem Bund zusammen, mit dem IT-Planungsrat, gemeinsam eine Strategiedebatte führen. Was ist eigentlich wichtig? Und daraus dann auch anfangen, Aktivitäten abzuleiten, die sie umsetzen wollen. Und dieser Prozess ist jetzt eigentlich erstmal, na, gestoppt will ich nicht sagen, aber der läuft fast irgendwie aus oder er läuft ins Leere, weil der Bund selber ja noch gar nicht so richtig weiß, was er jetzt wollen soll. Das Zweite, woran ich das festmache, ist der Begriff Deutschland-Stack, der im Koalitionsvertrag des Bundes steht, der hat eine hohe Mobilisierungswirkung, es ist ein neuer Begriff, da wird ganz viel drunter subsumiert, da sind auch Erwartungshaltungen mit da verbunden. Aber dafür, dass die Regierung ja nun schon eine Weile jetzt unterwegs ist, weiß man eigentlich relativ wenig über das, was er jetzt eigentlich beinhaltet. Ja, das ist eigentlich fast wie so eine, also entweder ist es ein weißer Elefant, der im Raum steht, oder es ist eine Chimäre, also sie ist da, aber jeder versteht was anderes und der eine sieht da irgendwas Weißes und der andere sieht was Gelbes und der dritte sieht was Grünes oder was Rotes. Ich meine jetzt nicht die Parteifarben, sondern immer irgendwas anderes dahinter. Und das führt natürlich jetzt nicht zu einer konkretisierten Umsetzung. Und wenn man jetzt aus der Länderperspektive drauf guckt, dann nehme ich schon Diskussionen und Einschätzungen wahr, die sagen, wir können uns auf den Bund nicht verlassen, wir kriegen keine Konkretisierung, wir kriegen auch keine Zusagen, also ganz anders als früher mit dem Investitionsprogramm, aus dem die OZG-Umsetzung finanziert worden ist. Und solange wir das nicht wissen, was wir konkret bekommen, sind wir auf uns selbst angewiesen. Das kann gut und kann schlecht sein. Ja, also ich beschreibe das jetzt erstmal so. Das Schlechte daran ist, es ist halt jetzt anders, als es bei den OZG-Mitteln waren, die natürlich auch eine ordentliche Dynamik ausgelöst haben. Hat eine Weile gedauert, der Kurs musste korrigiert werden, aber immerhin, es kam zu einer Dynamik. War auch gut. Also wir haben zum Beispiel 8000 Behörden angeschlossen zurzeit. Und wenn ich hier mit den Kollegen von ComOne und AKDB und so, wenn wir uns da untereinander austauschen, dann sind das auch ganz anständige Zahlen. Also wir haben was erreicht. Ja, wir haben ein bisschen unterschiedliche Metriken, aber wir haben was erreicht. Das muss jetzt mitgenommen werden, was da erreicht wird. Also das darf nicht einfach im luftleeren Raum stehen. Das ist hier, diese 8000 musst du jetzt irgendwie, wenn du was Neues machst, musst du die darüber rüber transformieren. Das wissen wir nicht so richtig, wie es jetzt weitergeht. Und das heißt, jetzt kommt das Gute. Wir müssen einem sehen, dass wir als Länder, natürlich die Länder immer mit ihrer Verantwortung auch für die Kommunen, dass wir diese, ich nenne das horizontale Kooperationsebene stärken. Das habe ich im Dataport-Verbund natürlich stärker. Ja, ich habe auch heterogene Tendenzen, so ist das nicht, aber ich habe das stärker. Aber diese Kultur der länderübergreifenden horizontalen Kooperation, die muss und wird automatisch gestärkt, wenn der Bund sich zurückzieht. Weil nur wenige das alleine hinkriegen. Und eigentlich ist das auch viel zu teuer, wenn jeder jetzt seine eigenen Online- oder Ende-zu-Ende-Fachverfahren baut. Ja.
Ja, gerade letzteres, Kooperation zwischen den Bundesländern auch wirklich zu steigern, habe ich ja ganz aktuell bei euch gesehen. Ihr arbeitet jetzt im Bereich Steuern, ist es ja, glaube ich, auch mal mit Berlin auch mal zusammen, ja, zu den bestehenden Decks, glaube ich. Ne? Jetzt ist das natürlich jetzt erstmal kein kommunales Thema, aber vielleicht sagst du mal ein, zwei Worte dazu. Was heißt das eigentlich für euch, für die Länder und für die Kooperation, mal so als so eine Art Blaupause als Beispiel? Es geht, glaube ich, um das Konsensverfahren
genau,
dahinter.
Wenn genau.
Wie gesagt, ich bin Landes-ITler, aber vielleicht sagst du da mal ein, zwei Worte dazu, weil das ist ja schon ein gutes Beispiel. Da kommen da immer mehr Springen auf den Zug auch, ne, bei euch.
Ja, da sind wir in der Steuer natürlich besonders stark. Genau, also da ist der Vorteil, dass fast alle Länder, NRW ist ein bisschen anders, setzen das ein und dasselbe Fachverfahren ein für die Steuerverrechnung. Ne? Wir kennen das als Steuerbürger, kennen wir alle Elster, aber dahinter ist nochmal eine mächtige Maschine, die Steuern eben ausrechnet. Also Elster ist sozusagen das Frontend, um diese Formulare, um die Formularbearbeitung vorzunehmen. Aber das eigentliche Backend-Verfahren dahinter ist Elster und das betreiben wir in unserem Datacenter Steuern für 6 Länder. Und Berlin kommt jetzt dazu, weil sie eben sagen, naja, das ist alleine nur für mich zu machen, also so wie die anderen auch dazu gekommen sind, das alleine für mich zu machen, ist mir jetzt auch zu aufwendig. Ja, dann gehe ich doch lieber zu Dataport, die können das. Und ich befinde mich eben auch dann zusätzlich als zweites in einer Gemeinschaft von mehreren Auftraggebern. Dann bin ich meinem Dienstleister auch nicht so hilflos ausgeliefert, ist auch durchaus ein Aspekt. Ja, man stärkt sich wechselseitig. Und gerade die Kleinen, jetzt ist, wenn man jetzt die Big Five anguckt, also das sind die 5 führenden Länder in der Steuerfachentwicklung, da gehört Niedersachsen auch dazu. Da sind sozusagen, ist jedes kleine Land partizipiert dann eben auch davon, dass Niedersachsen auf dieser, also zu den Big Five gehört, also in der Steuerfachentwicklung mit unterwegs ist. Da kann man sozusagen seine Stimme immer mittelbar mit einbringen und es nimmt auf der anderen Seite, stärkt das ja auch Niedersachsen auch den Rücken. Also das ist auch durchaus ein drittes Moment, was da eben auch eine Rolle spielt. Der entscheidende Punkt, wenn man das auf die kommunale Ebene transferiert, es ist eben ein und dasselbe Verfahren. Ja, fast von ein und derselben Betriebsmannschaft, die jetzt natürlich aufgestockt wird, aber auch betrieben und eben auch betreut wird. Ja, das ist eine, so, es ist ein Legacy-Verfahren, es ist kein Cloud-Verfahren. Das ist eine ältere Software, die immer weiterentwickelt ist. Und dass dieses Modell, das haben wir fortgesetzt schon vor einigen Jahren als Datacenter Justiz oder Datacenter Polizei, jeweils auch mit eigenen Sicherheitsanforderungen, die den jeweiligen fachlichen Anforderungen eben auch genügen müssen. Und das kann man, finde ich, gut auch übersetzen jetzt von den Rahmenbedingungen auf eine kommunale Wirklichkeit.
Genau, das war also der Punkt, wo ich darauf hinaus wollte. Da, also vorgelagert dieser Vergemeinschaft des Betriebs, des Supports und der Mannschaften ist ja eigentlich die Standardisierung des Verfahrens, was da vorsteckt. Ne? Also zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Verfahren, was wir betreiben, was wir hier an der Stelle sogar gemeinschaftlich entwickeln. Und dann ist es natürlich auch viel, viel besser, viel effizienter und effektiver auch, ich sag mal, 6-mal oder 7-mal jetzt mit Berlin, wenn ich mich nicht ganz erzählt habe, das gleiche Verfahren zu betreiben, also 7-mal unterschiedlich zu betreiben in einem Rechenzentrum. Was habe ich dadurch gewonnen? Eigentlich fast gar nichts.
Wir nehmen Berlin 26 an Bord. Ne? Also die rechtlichen Voraussetzungen, das sind jetzt erfüllt. Das Vorprojekt ist erfolgreich abgeschlossen und sozusagen die Inbetriebnahme erfolgt jetzt 26, werden also Ende 26 werden wir dann 7 sein. Ja, also das ist sozusagen der größte Synergieeffekt, der jetzt wirtschaftlicher Art entsteht dadurch, dass wir es mit derselben Betriebsmannschaft schon 7-mal betreiben. Das ist so und es ist auch durchaus so, insofern ist das noch nicht das Idealbild, dass da noch die eine oder andere landesspezifische prozessuale Besonderheit auch abgebildet werden muss. Das nervt uns, klar, als Betreiber nervt das. Umgekehrt sind wir aber in einer permanenten Diskussion darüber, ja, weil es herrscht Transparenz zwischen den Auftraggebern und wir reden mit den Auftraggebern auch immer mit allen zusammen. Ja, also da gibt es auch einen starken Chorgeist auch der Auftraggeber untereinander. Das finde ich auch, ja, auch wenn du jetzt als Dienstleister sagen kannst, boah, das ist aber anstrengend, hast du jetzt immer 6 oder dann 7 Auftraggeber. Aber das ist auch wieder ganz gut, weil die erarbeiten sich auch gemeinsame Dinge. Und das wissen wir ja nun aus den ganzen Change-Prozessen im öffentlichen Sektor, das dauert manchmal ein bisschen länger. Aber vor allen Dingen, was die dann miteinander verabredet haben, das steht dann auch. Ja, darauf kannst du dich dann auch verlassen. Insofern ist das auch ein guter Prozess über die Jahre hinweg.
Ja. Ja, Johann, du hast das gerade auch erwähnt, dass hier in diesem Kontext Finanzsteuersoftware der Länder, obwohl es eine einheitliche Software ist, es noch Sonderlocken bei den verschiedenen Ländern gibt, die vor allem natürlich auch die individuellen Prozesse vor Ort abbilden. Erfahrung von mir, von so einem kommunalen ID-Dienstleister, der mal ein neues, hochmodernes Finanzverfahren eingeführt hat, vor gar nicht mal allzu langer Zeit, da musste man noch 60 Eigen-Sonderentwicklungen machen, damit man das, was man vorher mal so gebaut hatte an Sonderprozessen, muss man das da nochmal dran setzen. Also ich finde diese Zahl einfach sehr erstaunlich, weil es ist ein wichtiges, ein hochmodernes Verfahren.
Ja, die ist irre. Die ist echt schockierend. Und sie gibt die ab, wenn du das jetzt auf der Mitgliederversammlung von Vitaco erzählen würdest, da würden alle auch zustimmend aufstöhnen, weil alle die gleiche Erfahrung machen. Und das ist eine Haltungsfrage und das ist natürlich auch eine Management-Herausforderung. Ich finde, bei jedem Change-Prozess, den ich mitkriege, gerade einen ganz anstrengenden Einführungsprozess von Open Exchange in Schleswig-Holstein hinter mir, die haben alle irgendwie Fehler gemacht, da kann man jetzt oft viel drüber reden, das will ich jetzt gar nicht, aber ich will vor allen Dingen auf die Stimmung raus. Ja? Wir müssen eine Stimmung erzeugen, dass wir mutig voranschreiten, um diese digitale Transformation zu packen, um die Veränderung zu organisieren. Wir müssen Lust auf Veränderungen erzeugen und wir haben durch die Bank weg eigentlich immer nur Diskussionen mit Kundenvertretern, auch mit Nutzern, also Personalräten zum Beispiel. Ich habe letzte Woche mit einem ganz wichtigen Richter in Schleswig-Holstein gesprochen, die dann eigentlich immer argumentieren vor dem Hintergrund von zusätzlicher Belastung, die durch die Veränderung jetzt kommt. Ja? Mhm. Und es ist also nicht, dass der Richter hat sich das jetzt nicht zu eigen gemacht. Der hat das also sozusagen referiert. Der hat beschrieben, wie da die Stimmung ist. Jetzt haben wir gerade die E-Akte eingeführt, erfolgreich, und jetzt kommt schon wieder das. Ja? Also Veränderung als Belastung. Und das beschäftigt mich, wie wir das gedreht bekommen. Zum einen persönlich, ich entdecke mich ja da durchaus wieder. Ja? Ich gehöre also zum Beispiel zu den Menschen, völlig untypischer Mann. Ich bin genervt ohne Ende, wenn das Auto, das neue Auto, anders ist als das vorherige. Kann ich überhaupt nicht haben, ja. Ich will da fahren, die Knöpfe müssen genauso da sein, das ist Commodity. Das nervt mich, wenn das anders ist. Das ist genauso, wenn irgendwie mein Desktop irgendwie anders aussieht. Das nervt doch nur. Ich will doch eigentlich genau da weitermachen, wo ich vorhin oder gestern aufgehört habe. Und insofern bin ich selber Teil des Problems und erfahre das sozusagen an mir selber auch. Aber die Lust auf Veränderung muss ich natürlich auch gut finden können. Das heißt, ich brauche irgendwie einen Benefit, dabei rauskommt, bei dem ich merke, oh, diesen Arbeitsschritt habe ich jetzt nicht mehr. Ja, und diese zwei Arbeitsschritte habe ich nicht mehr. Oder da ist ein Automatismus hinterlegt. Da muss ich jetzt gar nicht mehr dran denken. So, ich denke, oh, das ist aber jetzt wirklich erleichternd für mich. Und den Schritt, da müssen wir viel mehr dran arbeiten. Ja. Dann, damit wir diese gute Stimmung für Transformation hinbekommen.
Ich führe es mal ganz klein ein bisschen weiter, diesen Gedanken. Veränderung braucht Mut. Aber gerade bei uns im interföderalen Verwaltungsdigitalisierungsdschungel, heißt denn Mut nicht auch Mut auf Verzicht? Also müssen wir auch mal dahin kommen, dass wir halt nicht jedes Fachverfahren, jede Kommune, das einzelne Fachverfahren, einzelne Online-Lösungen sich selber aussucht, zusammenbaut. Brauchen wir ein Amazon der Kommunen, damit wir in der Verwaltungsdigitalisierung nach vorne kommen? Oder heißt dir der Mut zur Veränderung nicht auch mal Mut auf eigene Lösungen, eigene Entscheidungen, die eigene Sonderlocke für meinen individuellen Prozess vor Ort auch mal darauf zu verzichten?
Ja, also ich entnehme sogar eine Stimmung wahr. Also ich war gerade letzte Woche auf so einem Ökosystem-Meeting in Sachsen-Anhalt mit Kommunen aus Sachsen-Anhalt. Die haben da auch gepitcht und regionale IT-Wirtschaft und uns. Wir haben das mit dem MED dort, dem Digitalministerium Sachsen-Anhalt, haben wir das zusammen veranstaltet. Da ist mir das auch aufgefallen. Da haben aber viele der kommunalen Vertreter, die da gesprochen haben, war also jetzt klein, mittelgroß, ja, also auf sachsen-anhaltinischen Verhältnisse klein, mittelgroß, die haben auch schon alle problematisiert, einmal welche Überlast sie haben wegen der Komplexität und dass ihnen aber das Serviceangebot fehlt, auf das sie jetzt umschwenken können. Ja, weil man ja einfach sehen muss, wenn ich jetzt sowieso was Komplexes habe, also das ist mir jedenfalls dann nochmal klar geworden, wenn ich was so richtig Komplexes habe, also ganz viel Fachverfahren, unterschiedliche Betriebsumgebung und so weiter, und jetzt kommt nochmal ein Service, den ich von außen bekomme, da muss ich den zwar nicht betreiben, also reduziert meine Komplexität, aber ich muss ihn bei mir integrieren in die vorhandene Landschaft. Und das ist ja oft, das erhöht die Komplexität auch nochmal zusätzlich. Ne? Dann habe ich vielleicht noch eine AD-Anbindung mit einem externen Verfahren, was ich vorher nicht hatte und so. Das ist ein Teil des Problems. Ja? Unsere Lösungen dürfen also nicht sich orientieren alleine auf, jetzt kriegst du mal ein Modul as a Service, das kannst du bei dir einfach einbauen. Sondern ich glaube, dass wir da noch stärker in Leistungspaketen auch denken müssen und stärker über solche Einführungsprozesse uns danach Gedanken darüber machen. Wo du auf alle Fälle auch recht hast, ist, dass der, also jetzt vor dem Hintergrund von Demografie, wir müssen da jetzt handeln. Wir müssen verändern. Weil wenn wir die Leute, wenn wir dort die Fachleute nicht mehr vorfinden, die mit uns die Transformation für die Gemeinde oder die Stadt gestalten und organisieren, wer dann? Dann ist da gar keiner mehr. Dann ist es ja noch viel schlimmer. Ja, dann haben wir keine, dann haben wir nicht mehr Zugriff auf die Altverfahren. Wir kommen an die Daten der Altverfahren nicht mehr dran. Deswegen mache ich mir da schon auch ernsthaft Sorgen, dass man das zu spät in diese Transformation auch wirklich auch reingeht. Ich erinnere in dem Zusammenhang immer daran, dass wir in den Kommunen schon auch eine große Kultur von Kooperation haben. Also ich kenne, jetzt, weil ich in Schleswig-Holstein wohne, sind meine Beispiele hauptsächlich aus dem Land. Da gibt es zum Beispiel Gemeinden, die zusammen ein Rechtsamt teilen oder einen Bauhof teilen. Ja? Oder die haben ihr Standesamt abgeschafft, weil die Nachbarkommune hat ein tolles Schloss und die Leute wollen da sowieso heiraten. Dann haben sie das Standesamt mit der Gemeinde zusammengelegt und so weiter und so weiter. Das gibt es auch im größeren Umfang, ja, auch kreisbezogen. Also es gibt sozusagen so eine gute Kultur von Arbeitsgemeinschaft. Wir können also nicht einfach sagen, pauschal, die Kommunen sind generell nicht bereit, zusammenzuarbeiten. Denn sie tun das auf ganz vielen Ebenen, aber sie tun es vor allen Dingen total unterschiedlich. Sie tun es total unterschiedlich. Und das, was wir organisieren müssen, ist diesen oder stärken müssen, ist den Rückenwind, den viele schon haben, wenn sie kommunale Zweckverbände gegründet haben, ob jetzt für IT oder Glasfaser oder Abwasser oder weiß der Geier was jetzt in der ganzen Bandbreite, dann kann man ja schon auch mal darüber nachdenken, ob man nicht auch kreisweit oder sogar landesweit Entitäten organisiert, die Verwaltungsleistungen digital auch erbringen. Das ist für mich eine der großen Organisationsherausforderungen. Wenn man jetzt einen digitalen Service erbringt, dann könnte man ja auch mal das Zuständigkeitsrecht anders denken. Warum soll es denn dann 50 Wohngeldstellen geben? Ja, das könnte man doch auch auf einen Auftraggeber reduzieren, wenn es sowieso der Algorithmus macht. Und dann gibt es halt lokale Außenstellen, ja, damit es immer noch jemand gibt, damit man dann in der lokalen Wohngeldstelle, wenn man das nicht online machen will, seinen Antrag abgeben kann oder Rat reinholen kann. Das gibt es dann eben auch. Oder es gibt dann einfach lokal eine Stelle, wo du in eine Videokonferenz geschaltet wirst, damit du da mit einem kompetenten Sachbearbeiter reden kannst, der dich dann eben betreut. Da kann ich mir ganz viel Mischformen vorstellen. Übrigens skandinavisches Modell. Wenn die das hinkriegen, müssen wir das auch hinkriegen. Aber es geht um diese Transformation von, ich gebe meine Aufgabe eben ab, aber nicht an irgendjemand Wildfremdes, sondern an etwas, von dem ich selber Teil bin. Und das ist eigentlich ein Grundgedanke, den haben wir in der kommunalen Familie ganz stark verankert. Den müssen wir nicht neu erfinden. Wir müssen ihn noch sozusagen auf IT und Verwaltungsleistung übersetzen und nach vorne treiben.
Da sprichst du, also ja, diesen Grundgedanken, ach, vor 10, 15 Jahren ging ja dieser Begriff dieser Verwaltungsfabriken mal so durch unsere Szene durch, wo genau gesagt wird, okay, natürlich können wir jetzt versuchen, an der IT viel zu vereinheitlichen, zu standardisieren, meinetwegen auch gemeinsame zentrale Betriebsstätten zu machen, aber halt auch den sachbearbeitenden Service dahinter mal zusammenzufragen, in so eine Verwaltungsfabrik. Jetzt hast du ja von der Dataport, und ihr in der Dataport sagt ja auch gerade dieses Thema Verwaltung as a Service oder Government as a Service. Geht das auch so weit, dieser Gedanke, auch wirklich auf die Sachbearbeit zu gehen? Oder sagt ihr, okay, das, was ich automatisieren kann, IT-technisch unterstützt, das will ich da reingeben, um den Rest vor Ort zu machen?
Ja, das genau. Also wir versuchen den Gedanken, die Erfahrung fruchtbar zu machen, die wir auch aus erfolgreichen Online-Diensten gemacht haben. Ja, also wir können Online-Dienste bauen, bei denen die Nutzer selbst ihre Daten eingeben, nicht aufs Amt müssen. Ja, und dann, wenn Registermodernisierung fertig ist, wo man bestimmte Daten auch gar nicht mehr eingeben muss, sondern man ruft sie einfach ab. Ja, also aus dem Personenstandsregister. Ja, der ist wirklich geboren und zwar dann und dann. Oder ja, der ist da wirklich gemeldet aus dem Melderegister oder aus dem Einkommenssteuerdatensatz beim Rentenversicherungsträger oder Bundeszentralamt für Steuern wird einfach sozusagen, werden die erforderlichen Daten mit meiner Erlaubnis natürlich runtergeladen und gleich in den Antrag reingepackt. Ja. Das ist ja im Grunde genommen das Regmo-Bild, das Registermodernisierungsbild, dass ich die Daten aus den Systemen ziehe oder die App in meinem Auftrag zieht die Daten aus den unterschiedlichen Daten, man bündelt sie dann eben zu einem Antrag. Und vor der Logik heraus geht es dann nur noch um die Übermittlung dieser Zusammenfassen, Bündeln, Übermitteln, alles automatisiert, dann eben in eine Maschine, die dann ausrechnet, wie viel Wohngeld bekomme ich oder bekomme ich keins. Ja, also das sozusagen den Antrag dann eben bearbeiten. Es gibt in diesem Prozess noch einen interessanten Punkt, das ist, dass man für den Wohngeldantrag eben auch den Mietvertrag braucht. Ja, wie viel Miete, ja, und Fläche der Wohnung und sowas. Und das, wir haben halt kein Mietvertragskataster, das kannst du dann, weil es das nicht gibt, kann man das dann nicht rausziehen. Und da brauchst du dann in der Tat einen intelligenten Prozess, damit diese Informationen dann eben ausgelesen werden können, gescannt werden können und die richtigen Daten dann aus dem Mietvertrag eben auch rausgezogen werden. Das ist noch so ein durchaus KI-relevanter oder verdächtiger Prozess, in dem man es da einsetzen kann. Wenn es um die Frage geht, wer organisiert das jetzt, dann ist mir total wichtig, dass diese digitalen Möglichkeiten eröffnen jetzt die Perspektive, dass es jetzt nicht 200 Wohngeldstellen in einem Land jeweils für sich machen und sich noch mit der Frage beschäftigen, welcher Algorithmus ist der richtige, sondern das sollte man zusammenfassen in einer virtuellen Organisation. Dann sage ich mal, Leute, das ist kommunale Selbstverwaltung, Artikel 28 Grundgesetz, das könnt ihr gefälligst selber organisieren. Ja, ihr müsst doch nicht mal nach dem Land rufen, ihr könntet doch jetzt einfach sagen, das ist jetzt eine landesweite Kommunalanstalt, die das macht. Oder was auch immer für Rechtsform. Ne? Mhm. Wenn das nicht klappt, ja, aber das ist jetzt im Grunde genommen, ist das mit der Aufforderung, mit dem Appell, adressiere ich an die Kommunen nichts anderes, jetzt lebt doch mal kommunale Selbstverwaltung. Ist doch eure Chance. Ja? Ihr könnt doch selber bestimmen, in welchem Rahmen ihr das, in welchen Zusammenarbeitsmodellen ihr das macht. Mhm. Wenn das nicht klappt, ja, dann finde ich es schon das Land gefordert zu sagen, naja, vielleicht ist das eine Aufgabe, die wir jetzt Kraft Gesetzes an uns ziehen müssen. Ja, Konnexität, dann müssen sie natürlich als Recht bezahlen, dann muss das Land das auch bezahlen, bezahlt das Land das halt und muss sich das Geld über einen kommunalen Finanzausgleich halt wiederholen, weil das ist eine Verwaltungsaufwendung, die sie dann organisieren. Aber das ist Transformation, die ist gestaltbar und da muss man den Kommunen immer sagen, stellt euch jetzt mal nicht so als Opfer hin, sondern organisiert den Prozess. Wenn er nicht organisiert, dann beschwert, und das Land muss eingreifen, dann beschwert euch aber bitte auch nicht. Ja? Das liegt dann an euch, weil ihr hattet jetzt Zeit, das zu organisieren. Bitte tut es auch. Und genau in dieser Phase jetzt, am Anfang dieses Prozesses, sind wir jetzt gerade.
Das schlägt ja genau in die Kerbe auch die Modernisierungsagenda Bund, die ja jetzt seit einigen Tagen und Wochen mehr oder weniger vorliegt. Ganz kurz für die Zuhörer hier, zum Zeitpunkt der Aufnahme wird die föderale Modernisierungsagenda gerade in der MPK beraten und hoffentlich heute auch beschlossen. Das wissen wir ja auch nicht ganz so genau. Aber da ist ja eigentlich auch diese, ich nenne es immer diese Flucht nach vorne, weil man es vielleicht selber noch nicht organisiert bekommen hat bis dahin. Diese Flucht nach vorne, was so oft geschrieben steht, diese Rückübertragung. Ich frage mich mal, was will ich eigentlich zurückübertragen? Aber egal, können wir gleich mal gut darüber diskutieren. Ja. Diese Rückübertragung von Verwaltungsaufgaben an den Bund. Hier ist natürlich insbesondere diese
Das ist Schwachsinn. Also das ist, sorry, da werde ich gleich ganz emotional. Das ist echt gequälter Schwachsinn, ja, weil das ist verfassungsrechtlich, die Kompetenz des Bundes ist abgeleitet aus der Kompetenz der Länder, ja, oder unsere Verfassung sagt ganz klar, die Verwaltungskompetenz liegt immer bei den Ländern. Sie liegt immer bei den Ländern, mit Ausnahme der Tatbestände, wo sie ausdrücklich im Grundgesetz ausdrücklich geregelt ist, dass der Bund zuständig ist, ja. Da steht in Artikel 83, also jeder, der von Rückübertragung schwafelt, ist ganz böser Satz von mir, aber ich sage ihn trotzdem, steht nicht auf dem Boden des Grundgesetzes.
Hm. Also diese Steilvorlage, die habe ich mir genauso vorgestellt, Johann.
Ja, also von daher passt das ja auch. Am Anfang ja gesagt, ich bin Jurist, da bricht es aus mir raus.
Ja, genau. Aber da gibt es tatsächlich ein paar Beispiele, also Zentralisierung, IKFZ-Portale, ich finde es auch sehr interessant, dass von der Zentralisierung der Portale gesprochen wird und über das, was eigentlich dahinter steckt, was ja eigentlich der viel größere Aufwand ist, da gar nicht die Rede von ist. Da finde ich ja, dass unsere zukünftige Verkehrsgesellschaft von 5 kommunalen IT-Dienstleistern, die halt in die Fachverfahrensebene und praktisch dieses Ende zu ändern auch erstmal möglich machen dahinter, finde ich eine ganz herausragende Maßnahme, die jetzt auch tatsächlich stattfindet. Es gibt dann noch so ein paar andere Dinge. Der Normenkontrollrat hat sich ja auch dazu geäußert und hat gesagt, so Elterngeld hast du angesprochen, eben schon mal Wohngeld, Anerkennung von Berufsqualifikation, Asylbewerberleistungsgesetz, fand ich auch sehr interessant. Das durfte ich mal 4 Jahre bewilligen, weil ich meine Karriere mal bei der Stadt Bünde angefangen habe und Sozialamt gearbeitet habe. Es gibt ja schon so Beispiele dafür, wo gesagt wird, okay, das wollen wir von unten nach oben geben. Jetzt mal unabhängig von verfassungsrechtlichen Bedenken, siehst du diesen Weg bei diesen genannten Leistungen als Beispiel als sinnvoll an? Oder sagst du, ey, das muss man doch so selber organisiert kriegen?
Ja, warum ich da so skeptisch bin, ich bin alt genug, dass ich schon einige sogenannte Reformprozesse im föderalen System auch erlebt habe. Ja, mit großem Brimborium gestartet, mit allen möglichen Erwartungen überfrachtet und am Ende kommt irgendwie ein Murks raus und der Murks besteht aus Geld gegen Kompetenzen. Ja, das ist, hat man jetzt mal bei der Straßenzuständigkeit hat man das zum Beispiel, solche, das sind einfach, das geht gar nicht nach Effizienzgesichtspunkten, das sind völlig irre, also irre Entscheidungsprozesse, die auch nicht in der Form aufbereitet sind, dass du sagen kannst, da fällt eine rationale Entscheidung heraus, das ist einfach, da gibt es nur eine Entscheidung, mitnichten mehr, das sind eher so Hintertür-Kompromisse, die da gelöst werden. Das ärgert mich einfach tierisch. Deswegen ärgert, und genauso wie mich diese Rhetorik da mit Rückübertragung und so ein Quark ärgert, Klammer auf, wir haben noch nicht mal eine Zweidrittel, diese Regierung hat noch nicht mal eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Also was soll der Blödsinn jetzt hier über Verfassungsrechtsänderungen zu reden? Das kann man einfach knicken. Deswegen setze ich halt meine Kraft und meine Energie daran, dafür zu werben und daran zu arbeiten, dass wir diese föderalen Einigungsprozesse voranbringen. Und der Prozess, auf den sich unsere Kollegen da eingelassen haben, du hast es ja gerade beschrieben mit Kfz, der ist doch genau richtig. Ja? Das ist doch toll. So weit sind wir schon auf der Ebene der IT-Dienstleister, in dem Fall der kommunalen IT-Dienstleister, dass wir auf unserer Ebene uns ohne gezwungen worden zu sein, zusammenschließen und überlegen, wie wir anstatt an drei oder vier Verfahren selber noch weiter rumzuschrauben und die zu verbessern und zu optimieren, gemeinsam ein neues Fachverfahren auf die Beine bringen, was modernen Anforderungen genügt. Ja? Ich meine, das ist doch irre. Das ist doch all das, was wir die ganze Zeit wollen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes föderale IT-Kooperation. Ja? Wenn das zu einem Erfolg wird, dann sind wir, und das wird zu einem Erfolg, da bin ich fest von überzeugt, ja, wir beide kennen ja auch die Kollegen, die wollen das auch wirklich, also werden sie das auch hinkriegen und wir werden das, wenn wir gefordert sind, werden wir das auch unterstützend begleiten und wir werden nichts anderes entwickeln, wir werden das, was dann da ist, natürlich auch übernehmen und dann auch anwenden, dann sind wir weiter als der gesamte föderale Entscheidungsprozess, ja, wir auf unserer operativen Ebene, das finde ich cool, ja, und damit machst du schwierige politische Entscheidungsprozesse darüber, die sowieso nur konfrontativ und Krisensitzung hier und Nachtgipfel dort und sowas enden, das machen wir obsolet, wir zeigen, dass wir das mit unserer Vernunft und Erfahrung viel besser hinkriegen. Das finde ich total starkes Signal.
Ich habe das vor kurzem mal formuliert, als ich gesagt habe, wir müssen nicht nur top-down denken und top-down besser organisieren, sondern wir müssen auch dieses bottom-up enablen. Das heißt ja auch, dass genau solche Initiativen unterstützt werden, dass wir da vielleicht auch sogar noch viel, viel mehr von angehen. Denn das ist ja für uns ganz entscheidend nachher, dass das, was da ist, das kriegen wir in 5 bis 10 Silos oder 20 Silos nicht vernünftig nach oben. Aber dass wir da zusammenarbeiten, dass wir sagen, okay, hier ist jetzt in diesem Fall ein Fachverfahren nachher das Ziel. Vielleicht sind es auch 2 oder 3, aber nicht mehr 10 oder irgendwas in der Richtung. Das ist doch der Weg, den wir brauchen. Und da muss ich aus meiner Sicht irgendwann mal top-down organisieren und verbessern und bottom-up verstärken und auch enablen. Das muss irgendwann zusammengreifen. Diese Punkte. Und ich glaube, das ist eigentlich auch die Aufgabe, die uns bevorsteht, dass wir das wirklich zusammenbekommen.
Ja, absolut. Und da an der Stelle bekümmert mich das auch, ja, dass BMDS noch so, also die Führung im BMDS so offensichtlich noch zu fremdeln scheint mit dem, was wir als föderale Wirklichkeit kennen und zwar auch mit seinen positiven Beispielen, ja, mit seinen positiven, also wir haben jetzt ja gerade über ein positives Beispiel oder positive Beispiele auch gesprochen. Das bekümmert mich wirklich. Wenn man jetzt auf die Länderebene guckt, muss man natürlich sagen, das ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Das ist auch leider Personen, also gar nicht Parteifarben, sondern eher personenabhängig. Also ich finde zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da hatte ich Gelegenheit, bei so einer Kommunalveranstaltung die Digitalministerin zu hören oder ihr zuzuhören. Und die hat dann wirklich den Kommunalvertretern bundesweit dann die Leviten gelesen und hat erklärt, dass sie als Land da überhaupt nichts machen könne im Bereich der Kommunen. Da hätte sie nichts mit zu tun. Ja, Konnexität, Verfassungsprinzip, da müsse sie sich raushalten. Klammer auf, stimmt nicht. Konnexität sagt ja auch nur, wenn das Land sich einmischt, muss es zahlen. Also darf man schon, aber man muss zahlen. Also sie hat da jedenfalls eine ziemliche Brandmauer oder Brandmauer, es war eigentlich ein tiefer Graben, den sie da aufgemacht hat. Ja, so. Das geht aber auch anders. Ja, ich habe jetzt ein Beispiel aus Schleswig-Holstein, wo völlig unabhängig von der Regierungsfarbe über die letzten 20 Jahre entwickelt worden ist, ein Modell, wo das Land immer nach größeren Debatten, aber als Kompromisslinie gesagt hat, okay, wir leisten das Invest, ja, wir teilen uns aber die Betriebskosten mit den Kommunen. Ja, das ist sozusagen die Konnexität umarmt, ja, freundlich umarmt. Ja, das Schmusen mit dem Konnexitätsprinzip ist das. Ja, also das heißt, wir akzeptieren, dass das so ist, wir investieren und es ist Win-Win, ja, weil die kommunale Familie kriegt die Entscheidung abgenommen, dem erspart sich den Prozess, sie akzeptieren, dass das Land das entscheidet. Ja, wenn das Land klugerweise vor den Sommerferien das entscheidet, dann sind sie noch mal eine Weile sauer, nach den Sommerferien haben sie es vergessen, ja, dann ist da wieder Friede drüber. Und sie zahlen ja auch nur die geteilten Betriebskosten, weil die andere Hälfte Betriebskosten zahlt ja schließlich das Land auch. Also es ist wirklich eine Win-Win-Konstellation, die dazu geführt hat, dass eben die Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen im Bereich der Digitalisierung viel, viel besser ist als in anderen Ländern. Wir sind noch nicht, auch mit dem Modell, noch nicht am Ende des Prozesses, aber der Weg ist gewiesen, dass das Land auch von sich aus kommunale Wirklichkeit gestalten kann, auch durch Anreize. Ja, wie zum Beispiel, wir übernehmen die Investition für euch, stellen euch eine Infrastruktur hin, müsst euch nicht drum kümmern. Aber wenn wir sie euch hinstellen, dann erwarten wir natürlich auch, dass sie von euch genutzt wird. Sonst haben wir nämlich nicht den gemeinsamen Vorteil der gemeinsamen Teilung der Betriebskosten. Ja, so, das ist eine, da gibt es halt einen Anschlussbenutzungszwang. Das ist eben so. Alles andere wäre nicht wirtschaftlich. Ich beschreibe das, damit man nochmal deutlich wird, dass auch im Verhältnis von Land und Kommunen ganz viel, also wenn man da mal sich ehrlich macht und in der Bandbreite der Möglichkeiten guckt, dann gibt es auch tolle Modelle, die man aufnehmen und weiterentwickeln kann. Und das Nordrhein-Westfalen-Beispiel, das aktuelle, wird da dann auch mal, wird bestimmt irgendwann auch mal eine neue Digitalministerin oder einen neuen Digitalminister geben. Das ist halt ein Beispiel, wo man sieht, wenn es genau so läuft, bewegt sich halt nichts. Ja, blöd.
Vorhin gibt es in Nordrhein-Westfalen gibt es ja schon tatsächlich die ersten Schritte auch der Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen, die auch mal ein bisschen auf neue Beine zu stellen. Also von da auch selbst da ist das vorhanden.
Das musstest du jetzt sagen, ja. Als Nordrhein-Westfalen. Genau. Hast du auch recht. Ja. Es ist auch so, ja. Ich weiß es, ja.
Ich möchte eigentlich zum Schluss unserer Diskussion einmal dieses Thema, weil wir es jetzt auch schon öfters mal genannt haben, dieses Thema Deutschlandsdeck nochmal hier reinbringen. Ich habe es eben schon mal gesagt, wir haben auch in der letzten Woche einen Workshop gemacht zur Mission 4 Tech-Stack des Deutschlandsdecks unter, ja, ich sag mal, Federführung des BMDS an der Stelle. Wenn ich jetzt mit meinen Fragen anfange, erstmal eine Feststellung von mir. Also ich finde ja diesen Weg gut, den die jetzt gehen, dass wenn auch noch vieles unklar ist, es ist Schießen auf bewegliche Ziele, was uns ja auch ärgert, weil wir wissen ja gar nicht so konkret, was auf uns zukommt. Auf der anderen Seite ist es schon ein mutiger Schritt und ein neuer Schritt für ein Ministerium, so früh sich in die Diskussion zu begeben. Also das muss man, also finde ich zumindest, das muss man auch nicht nur akzeptieren, da muss man auch sagen, hey, das ist gut, dass ihr das jetzt neu macht. Tatsächlich war dieser Workshop eine zweistündige oder zweieinhalbstündige Fragerunde an das BMDS, was versteckt sich dahinter, was steht eigentlich alles denn in Deutschlandsdeck? Jetzt haben wir ja auch in der Vitaco schon relativ viel über den Deutschlandsdeck gesprochen. Es gibt ja die Forderung der DMK vom 24.11. oder diesen Beschluss, schon diesen Weg zu gehen, ey, das machst du jetzt mal zentral als Bund. Zwar wollen wir beteiligt werden, aber gehen eigentlich weg von diesem, wir bauen gemeinschaftlich und wir machen alles im Konsens, entscheiden wir gemeinschaftlich, so wie es ja im Mittelplanungsrat eigentlich bis jetzt auch immer der Weg gewesen ist, sondern wir sagen, okay, wir geben da die Kompetenzen auch ab, Bund, dann aber entwickeln und betreiben auch auf deine Kosten, dafür darfst du auch die Regularien setzen. Kurz zusammengefasst, ohne auf die ganzen Details einzugehen. Wie siehst du dieses neue Modell der Governance in Anführungszeichen und B, siehst du das gerade bei diesem Riesenprojekt Deutschlandsdeck eigentlich als, weil wir gleich mit dem größten Ding anfangen, was auf uns zukommt? Ist das der richtige Weg?
Ja, da bin ich skeptisch. Also bei dem Deutschlandsdeck, es sind eigentlich immer die gleichen drei Beispiele. Ne? Da sagt man Servicekonto. Hey Leute, Servicekonto, das haben wir doch schon die ganze Zeit. Seitdem der Bund das Servicekonto zur Verfügung gestellt hat, haben wir unser eigenes eingepackt, weggeworfen und setzen das Servicekonto des Bundes halt ein, ne, damit man so Vereinfachung. Und auch, weil er natürlich die Entwicklung finanziert hat und die Weiterentwicklung finanziert. Dann haben wir die Bezahlplattform, dasselbe. Ja, wir haben Bezahlmechanismen, auf die greift man zurück. Keiner von uns, die Software herstellen, fängt jetzt an, ein neues Bezahlsystem zu entwickeln. Warum sollte man das tun? Und das dritte ist jetzt die EU-Wallet. Sozusagen, wir setzen das mal als einen tragbaren elektronischen Dokumentenspeicher. der jetzt bestimmt wichtig ist und so kann man machen, aber das ist jetzt nicht die, das ist jetzt nicht die, die Killer-Anwendung, mit der man jetzt die digitale Transformation nach vorne treibt, dass ich jetzt eine digitale Brieftasche für meine wichtigsten Dokumente habe. Also ich will das nicht kleinreden, aber es ist jetzt nicht, es ist jetzt gemessen an der Bedeutung, die Registermodernisierung hat, ja, oder Ende-zu-Ende-Verfahren hat, ist das jetzt eher ein kleinerer Bereich. Das Thema Plattform, da werden Sie sich meiner Meinung nach nicht dran rantrauen, weil das natürlich sofort Auseinandersetzungen geben wird, weil es gibt schon zu viele Plattformen und der IT-Planungsrat hat Ende 2019 das einfach vergeigt. Da haben nämlich wir, also vier von uns öffentlichen, kommunalen IT-Dienstleistern, ein privater, da haben wir der Abteilungsleiterrunde des IT-Planungsrats den Vorschlag auf den Tisch gelegt, wir stampfen unsere Plattformen alle ein. Das war noch vor OZG-Umsetzung, 2019, ne? Und stellen gemeinsam eine Open-Source-Plattform hin. Ja, und das haben die Abteilungsleiter, kann man sagen, vielleicht haben wir es nicht so gut genug kommuniziert, die Abteilungsleiter des IT-Planungsrats haben das alle, also der Länder und des Bundes, die dort vertreten waren, haben das mehrheitlich für übergriffig empfunden, ja, und haben dem Ganzen eine Absage erteilt. Da haben sie gesagt, wie blöd seid ihr gewesen? Ja, vor 6 Jahren hätten wir das alles auf eine Plattform vereinheitlichen können. Das wussten wir alle, dass wenn wir jetzt loslegen müssen und loslegen wollen, auch mit den Investitionsmitteln des Bundes, OZG-Umsetzung, dass wir natürlich dann auch einen gewissen Investitionsschutz erwarten, nachdem wir da Geld reingesteckt haben, beziehungsweise unsere Träger da Geld reingesteckt haben. Das kannst du auch nicht so einfach einstampfen. Du musst also dann sozusagen den Transformationsprozess ja mitorganisieren. Ja. Deswegen habe ich vorhin nochmal gesagt, diese 8000 Online-Dienstbehörden, die wir angeschlossen haben und die anderen Dienstleister haben entsprechende Zahlen dann eben auch, die musst ja diese Zigtausende musst du ja auch in so eine andere Transformationswirklichkeit kommen. Das Bild ist also viel komplizierter, als mal so eine Plattform hinzustellen und zu sagen, jetzt könnt ihr mal was drauf realisieren. Das erhöht, nicht minimiert nicht die Komplexität, es erhöht, erhöht die Komplexität. Und das Beunruhigende ist, dass wir ja nun seit Monaten mit den sogenannten Fachleuten im BMDS versuchen zu reden und herauszufinden, was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Und umso mehr man selbst redet und anderen zuhört, die mit denen geredet haben, umso weniger hast du ja den Eindruck, dass sie wirklich selber wissen, was sie wollen. So, dann hast du recht, der Konsultationsprozess eine gute Idee, weil jetzt versucht man irgendwie Fleisch unter die Überschrift zu bekommen oder Stoff unter die Kulisse unter die Überschrift zu schieben. Ja, das ist ja erstmal immer eine gute Idee. Aber ich bin mal gespannt, ob wirklich was bei dem Prozess wirklich was Substanzielles rauskommt. Denn es muss uns, das muss dem Bund klar sein, natürlich auch helfen, in Land und Kommunen in der Digitalisierung weiterzukommen. Ja, und nicht nur einfach disruptiv da was Neues hinstellen. Das ist eine. Und dieses Rätsel hat noch keiner wirklich gelöst. Und ich bin mir manchmal auch nicht so sicher, ob die das auch verstanden haben, ja, was die Herausforderung ist. Wir sind eben nicht auf der grünen Wiese. Wir sind nicht auf der grünen Wiese. Ja,
ja. Ich habe das in dem Workshop auch so mal formuliert. Was wir jetzt machen, ist, dass wir eine weitere Plattform nehmen, die eh schon 5 bis 10 verschiedene Plattformen, die wir aktuell betreiben müssen, nämlich immer abhängig von den jeweiligen Fachverfahren, was wir einsetzen, kommen dann auch in die Keller der kommunalen Rechenzentren rein. Das ist ja die Realität, die wir haben. Und da müssen wir, musst du natürlich noch versuchen, diese eh untereinander irgendwie anschlussfähig zu gestalten. Also prokelt eigentlich doch wieder jeder mit seinen individuellen Schnittstellen, nämlich vor dem Hintergrund seiner individuellen Landschaft an Fachverfahren und Online-Service, dann erstmal mal eine neue Plattform an. So, und das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt für uns Kommunen oder kommunalen IT-Dienstleister nachher, mal ganz abgesehen davon, dass der Bund ja mit seinen 900 Bundesbehörden auch ein bisschen was zu tun hat, wenn er die auf den Deutschland-Stack oder auf eine andere Plattform erstmal auch bringen möchte.
Also ich habe ja am Anfang des Gesprächs so ein bisschen dieses Wir, ne? Die sagen immer Wir und du weißt nicht, reden sie von uns oder reden sie von Bund, also uns als Bund oder reden sie von uns Bund, Ländern und Kommunen, dass man das nicht so richtig rauskriegt und vielleicht ist das auch, weil sie es nicht wissen, dann auch eine kluge Entscheidung, sich noch nicht so richtig festzulegen. Aus der Sicht des Bundes könnte man jetzt, finde ich deine These klug und richtig, ja, da kann das Wir auch bedeutungsschwanger sein. Wir haben jetzt erstmal eine wichtige Aufgabe im Bund. Wir müssen im Bund IT konsolidieren und wir müssen sehen, dass wir die Bundesleistung innerhalb der Bundesverwaltung auch digitalisieren. Das machen wir jetzt. Und Das werden wir modular aufbauen, die Infrastruktur. Und wenn da was bei für euch abfällt, was ihr gerne nutzen wollt, dann könnt ihr das gerne von uns haben. Ja, das wäre ja zum Beispiel, dann wüsste man, woran man ist. Ja, dann weißt du, irgendwann 28, 29 gibt es die ersten Module zur Verfügung gestellt, dann kannst du die nutzen. Und bis dahin musst du dir halt selbst helfen. Ja, vielleicht muss man, weil man auf bestimmte Module wirklich angewiesen ist, die auch schon mal selber bauen. Und steht dann irgendwann vor der Entscheidung, stampft man das ein oder bleibt man bei seinem eigenen, weil das besser ist als das, was der Bund anbietet. Dann haben wir aber zwei Parallelwelten. Ja, so, das ist aber dann, das hat Chancen, ja, hat eben auch Risiken. Dadurch, dass der Bund so viel Verwaltungsleistung für Bürgerinnen und Bürger gar nicht hat, ja, ist das jetzt auch kein Beinbruch. Ja, weil alle wissen ja und sind sich darüber einig, dass die großen Zahlen eigentlich über die kommunale Ebene läuft oder über die Länder, ne, siehe Steuern.
Also meine Meinung ist, dass wir da nur relativ schnell Klarheit brauchen. Was ist denn jetzt eigentlich das große Zielbild? Also ich erinnere mich so ein bisschen an diese OZG-Anfangszeiten, wo dann alle gesagt haben, naja, jetzt kann ich mich ja mal zurücklehnen. Über das EFA-Prinzip kriege ich ja eh innerhalb kürzester Zeit eh alle Services dann irgendwie online bereitgestellt. Das hat ja so nicht ganz geklappt. Und hier befürchte ich momentan das Gleiche, dass alle sagen, naja, wir kriegen ja irgendwann eine Plattform, ich brauche jetzt also nichts mehr tun. Oder ich lasse meine Infrastruktur einfach mal so ein bisschen dahin dümpeln. Aber ich glaube, dass das der falsche Weg ist. Das heißt, wir müssen ja auch bottom-up genau weiter diese innovativen Dinge miteinander verknüpfen. Denn wir haben ja keine Zeit mehr bei der Verwaltungsdigitalisierung. Wenn ich mir das angucke, gerade gerne immer D21, E-Government Monitor, Vertrauen in den Staat, Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Staates, die ist nicht gerade besonders ausgeprägt bei uns aktuell. Und ich glaube, da kann man was machen, da muss man was machen, da müssen wir schneller Ergebnisse machen. Da können wir nicht auf Greenfield Deutschland Stack warten, der da jetzt irgendwann mal kommt und dann auf einmal da ist und dann alle Services macht. Das wird eh nicht kommen. Also von daher bin ich der festen Überzeugung, dass wir da auch weiterhin arbeiten müssen an kommunalen Initiativen, an kommunalen Zusammenschlüssen, Fusionen, Kooperationen, damit wir da auch die Verwaltungsdigitalisierung nach vorne bekommen. Johann, wir sind jetzt am Ende der Zeit angelangt. Ich habe tatsächlich noch ganz, ganz viele Fragen hier. Aber ich glaube, dann
müssen wir irgendwann mal an der Bar irgendeinem der Tagungsorte von Vitaco ja, halt dann weiter
dann diskutieren. Die Aufnahme für das Publikum muss. So nachvollziehbar sind, das weiß ich jetzt nicht ganz so genau.
Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Problem. Also, ich freue mich drauf, mit dir diskutieren zu können.
Ja, das stimmt. Da freuen wir auf alle Fälle auch drauf. Johann, jetzt eine abschließende Frage so von mir noch. Wenn du jetzt sagst, was soll das Publikum eigentlich aus diesem Gespräch, aus unserem Gespräch, aus unserem Podcast, aus deiner Sicht, was ist dein zentrales Statement oder was ist dein Bild für die Zukunft? Sind wir dann am Ziel bei den 400 Metern in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Oder was ist dein Takeaway hier?
Ich sagte ja, Online-Dienste sind wir gut unterwegs. WECMO wird hart daran gearbeitet, das wird umgesetzt. Und die offene Baustelle ist Ende zu Ende Verwaltungsservice oder wie wir das sagen, Verwaltung as a Service. Angebote zu unterbreiten, damit Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen direkt Verwaltungsleistungen in Anspruch nehmen können. Insofern haben wir schon Teil erreicht, aber wir haben eben auch noch ein Stück schwierige Wegstrecke. Und die zweite Botschaft ist, hört auf, immer auf den Bund zu schielen. Das kann in der großen Enttäuschung landen und dann haben wir nichts erreicht. Das hast du ja gerade auch nochmal zusammengefasst. Deswegen lass uns vor allen Dingen auf unsere eigenen Stärken gucken und eigene Stärkungen meint, wir müssen diese gute, positive Erfahrung aus der horizontalen Kooperation, wo wir öffentliche IT-Dienstleister aus Ländern und Kommunen schon gut unterwegs sind, das müssen wir weiter ausbauen. Ich glaube, dann werden wir dem Land den größten Dienst für die digitale Transformation erweisen.
IT-Kooperation noch weiter ausbauen auf allen föderalen Ebenen. Ich glaube, da stehen wir beide für. Da gucken wir auch nicht nur auf kommunale IT-Dienstleister, aber natürlich auf alle Ebenen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für diese wichtigen, inhaltlichen, vor allem strategischen Impulse. Lieber Johann, ganz, ganz vielen Dank, dass du heute in meinem Podcast dabei warst.
Ja, herzlichen Dank an dich für deine Einladung, mein lieber Lars.
Ja, was habe ich von Johann heute auch mal mitgenommen? Ganz klar an der Stelle, wir haben wirklich schon viel erreicht in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Aber tatsächlich brauchen wir jetzt die Power, die Anstrengung und vor allem auch den gemeinsamen Willen, die Verwaltungsdigitalisierung jetzt schnell und konsequent nach vorne zu bringen. Und da bin ich Optimist, da bin ich zuversichtlich, dass wir es auch wirklich schaffen werden, wenn wir unsere Kräfte zusammenbündeln. Der nächste Gast im Februar ist Alexander Handschuh, Sprecher und Beigeordneter des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Wie in der ersten Folge, wo Lena Sophie Müller dir ganz herzliche Grüße ausgerichtet hat, Johann, willst du dem Alexander auch Grüße ausrichten?
Klar, herzlichen Gruß an Alexander. Und dabei fällt mir ein, ich muss ihn unbedingt anrufen.
Genau, das macht doch. Die Gespräche sind auch wunderbar mit Alexander. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Von daher an das Publikum auch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, an der einen oder anderen Stelle hat es bei euch auch Klick gemacht. Und wir hören uns bald wieder.
Bis bald, mein lieber Lars. Tschüss.
Ciao.